Heute ist Donnerstag, der 26. September. Zeit fürs Gigantenduell.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Zeit für Giganten, das schrieb der Kicker am Montag. Leider nicht als Vorschau für diesen Podcast hier, sondern natürlich als Vorschau fürs Topspiel der Bundesliga. Den Showdown am Samstagabend. Der Tabellenführer Bayern München empfängt den deutschen Meister Bayer Leverkusen, sind auf Rache für die Vorsaison. Und natürlich blicken wir ausführlich heute drauf mit Insiderhilfe. Philipp Pippo Ahrens von Bild ist da, der Bayer Leverkusen Reporter, hautnah dabei bei den Triumphen der Vorsaison. Hallo Pippo.
Schöne Grüße, hallo.
Du warst vor einigen Monaten schon mal bei uns, da hast du erklärt, wie Bayer Leverkusen diese Meisterschaft schaffen wird. Das war kurz bevor es tatsächlich feststand, dass es auch dann am Ende eintreten wird. Musst du uns heute erklären, warum das vielleicht eine Eintagsfliege war?
Jetzt erwischst du mich natürlich direkt auf so eine gemeine Frage. Ja, natürlich will Bayern München diesen Titel zurückholen, das ist ja ganz klar. Und das ist jetzt für sie schon ungewöhnlich, dass da jetzt halt nicht Bayern München, sondern man hat ein N weggemacht und 04 und Leverkusen hintendran eingraviert. Und das hat in Leverkusen natürlich eine unglaubliche Freude und Euphorie ausgelöst. Ich glaube, wir haben gesprochen Anfang April, da waren sie gerade ins DFB-Pokalfinale eingezogen. Und das Ganze, was ja dann noch kam, stand ja noch bevor. Und das waren dann wirklich verrückte 5,5 Wochen, die dann noch kamen. Und ja, es ist aber schon auch lange her, das muss man auch sagen. Und Xabi Alonso hat es vom ersten Training an gesagt, was war schön, ist vorbei. Saison ist weg. So hat er das letzte Woche nochmal gesagt. Und natürlich haben die Fans allen Grund, sich zu freuen. Und das haben sie auch gegen Wolfsburg mit der unglaublichen Choreografie dieser Meisterkrieger ihren Spielern nochmal gezeigt. Aber die Mannschaft muss sich halt natürlich jetzt so langsam darauf einstellen. Da ist eine andere Mannschaft, die das Ding halt gerne wieder zurückhaben will. Und es ist ja eine ähnliche Konstellation wie in der letzten Saison. Da gab es das Duell Bayern München gegen Bayern 04 ja schon am vierten Spieltag. Und damals war es der erste Angriff der Bayern, den Leverkusen abwehren konnte. Jetzt ist die Konstellation natürlich ein bisschen anders. Leverkusen hat 3 Punkte Rückstand, auch sehr viele Tore Rückstand. Aber das ist natürlich jetzt eine wirkliche Hausnummer, um nicht direkt nach 5 Spielen schon einen gewissen Abstand aufkommen zu lassen.
Ja, also im letzten Jahr nachträglich war es ein Big Point auf dem Weg zur Meisterschaft. Würdest du das dann tatsächlich jetzt auch schon sagen, wenn es jetzt eben nicht so laufen sollte, dass Bayer Leverkusen vielleicht wie in der Vorsaison nach diesem, ich glaube, da lagen sie 0-2 zurück und haben dann am Ende das 2-2 geschafft oder so. Ne?
Das war 2-2 nach 2-1-Führung, genau. Das war ja im Grunde, war das ja so dieser Beginn dieser Last-Minute-Wahnsinnsgeschichte. Das war das erste späte Tor, damals 94. Minute, der Elfmeter von Palacios. Ja, natürlich, im letzten Jahr war es auch so, Leverkusen holte diesen Punkt und war am Ende gar nicht glücklich darüber, wirklich, dass man diesen Punkt nur geholt hatte, weil die Mannschaft ja damals so gut gespielt hat, dass sie eigentlich das Spiel hätte gewinnen müssen. Ja, natürlich sieht man jetzt auch, die Bayern sind unglaublich in die Saison gestartet, aber man muss ja auch immer sehen, gegen wen hat man gespielt. Leverkusen hat jetzt gerade gegen Wolfsburg gespielt, hat da mit sehr viel Aufwand und Mühen 4-3 gewonnen. Ähnlich wie die Bayern ja im ersten Spieltag ja auch gegen Wolfsburg. Ne? Dann, also ich fand das 2-0 der Bayern gegen Freiburg jetzt auch nicht wirklich überzeugend. Kiel und Werder Bremen waren dann wirklich keine Gegner. Leverkusen hatte schon Leipzig gehabt. Also klar, das sind die Punkte und die Tore sprechen für sich. Aber ich glaube, dass Leverkusen gerade jetzt weiß, dass man, und das hat Granit Xhaka ja explizit ja auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt, wenn man so auftritt, dann wird es nichts mit Größerem in dieser Saison. Denn die defensive Stabilität, was ja letztes Jahr die große Stärke von Bayern 04 war, die ist bislang noch nicht da. Und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was so die Gründe dafür möglich sind.
Das können wir gerne machen. Also 9 Gegentore haben sie jetzt schon kassiert, 24 komplett in der Vorsaison. Also das ist ja schon, wenn man das mal vergleicht, schon auf höherem Niveau auf jeden Fall erstmal, könnte man sagen, verheerend. Muss man natürlich ein bisschen einsortieren. Aber wo siehst du die Gründe dafür, dass es eben mit dieser Kompaktheit nicht so klappt wie in der letzten Saison, dass sie das nicht rübergenommen haben?
Ja, das ist ja schon so ein Muster, was sich eigentlich in der Vorbereitung abgespielt hat. Es gab das Spiel zum Beispiel bei Arsenal, das Testspiel 1-4. Ich weiß, ich habe kaum gesessen im Emirates, da stand schon fast 0-2. Und man sagt dann immer, es ist nur ein Testspiel. Aber Xabi Alonso hat so ein Spiel, der mag das gar nicht, wenn gerade diese Spiele, der ja bewusst hatte, eine Woche mit drei internationalen Top-Gegnern, mit Lens, Arsenal und Betis Sevilla ausgesucht hatte, um halt eine englische Woche auf europäischem Niveau, was im letzten Jahr super geklappt hatte, wieder zu simulieren und dann sich so zu präsentieren, weil man ja weiß, Arsenal, das hätte ja auch ein Gegner in dieser Ligaphase in der Champions League werden können. Da hat man schon gesehen, da hat vieles gefehlt in den Abläufen, in den Abständen. Das hat sich so durchgezogen, auch in dem Spiel dann in Gladbach, wo man ja eigentlich relativ sicher zur Pause 2-0 führte. Und es schlicht sich dann immer so wieder so ein bisschen was ein, sagen wir mal, einen Schritt weniger zu gehen, einen Zweikampf dann weniger hart zu führen. Und so entstanden dann auch einige Gegentore, die sich dann auch geläppert haben. Ne? Das waren auch immer, Jonathan Tah hat das gegen Wolfsburg gesagt, es ist ja nicht so, dass wir das ganze Spiel über die Zweikämpfe nicht gut geführt hätten. Aber es sind immer mal so kleine Momente. Das ist sicherlich so, dass die Mannschaft sich auch vielleicht ein bisschen neu finden musste. Zum Beispiel ein Spieler wie Aleix Garcia, den man geholt hat, der auch noch seine Rolle sucht, neben Xhaka, vor Xhaka, hinter Xhaka, wie auch immer. Auf jeden Fall, rund um Xhaka ist zu viel Platz. Ja. Und das macht Xhaka dann schlechter. Und das macht es für ihn auch schwerer. Und dadurch zum Beispiel das dritte Tor der Wolfsburger war so exemplarisch in Leverkusen. Zu viel Raum, ein Abschluss. Es ist eine Fehlerkette, wo dann am Ende auch der Torwart nicht gut aussieht. Es mag sicherlich dazu geführt haben, dass ja 11 Nationalspieler, am Ende waren es ja dann mit Copa America und Europameisterschaft, nur sukzessive halt in die Vorbereitung einsteigen konnten. Zum Beispiel Alejandro Grimaldo, der hat das Trainingslager überhaupt nicht mitgemacht, der Jeremy Frimpong kam für die letzten drei Tage. Das sind natürlich Dinge, die muss jede Spitzenmannschaft damit klarkommen, aber das ist natürlich auch dann für eine Mannschaft, die so einen unglaublichen Erfolg gehabt hat und von so einem hoch dann wieder auf die normale Tagesebene zu kommen, das kann schon mal sein, dass man da auch dann einen Schritt weniger geht. Mhm. Das ist einfach so und damit müssen sie halt jetzt klarkommen. Da sind wir wieder beim Punkt, dass Xabi Alonso gesagt hat, was war, zählt nicht mehr. Ja. Wenn sie das nicht schleunigst abstellen oder wenn sie das in München nicht in den Griff bekommen, dann kann das natürlich auch übel werden. Ne? Mhm. Aber da gehe ich nicht von aus. Ich glaube schon, dass auch die Spieler da sehr selbstkritisch sind und wissen, was sie ändern müssen. Mhm. Und sie können das ja auch. Das haben sie ja auch bewiesen. Und ich glaube auch, Bayern München weiß auch, was da für eine Offensivwucht auf sie zukommt. Denn so sattelfest sind die in der Abwehr nicht. 9-2 gegen Dynamo Zagreb ist natürlich ein Hammer gewesen. Mhm. Aber die Wahrheit dieses Spiels war auch, dass es 5 Minuten nach der Pause aus der 3-0 Führung ja fast 3-3 gestanden hätte.
Ja, da standen sie sehr offen, da hatten sie unheimliche Probleme, dann dieser Angriffswelle von Zagreb dann was entgegenzusetzen, weil vielleicht auch da dann so ein paar Prozent im Kopf fehlten. Aber das war das, was Felix Magath im Kicker jetzt analysiert hat in Richtung Leverkusen. Disziplin schafft Erfolg und Erfolg zerstört Disziplin. Also die Nachwirkung eines großen Titels, die dann eben diese von dir auch angesprochenen paar Prozent dann erstmal schwinden lassen, bis dann vielleicht wieder Besserung eintritt, bis der Trainer dann und vor allen Dingen auch die Mannschaft dann sich da wieder fängt. Was ja positiv ist bei Leverkusen, dass sie das alles so offen auch kommunizieren, dass sie sich auch nach dem Spiel hinstellen, Granit Xhaka oder Jonathan Tah jetzt nach dem letzten Spiel und sagen, nee, Leute, so nicht. Das war naiv, das war nicht gut. Da müssen wir das wirklich abstellen. Also ihnen ist es komplett bewusst.
Also sie haben es eigentlich schon nach dem ersten Spiel gesagt in Mönchengladbach. Das reicht so nicht. Das war damals Andrich. Denn sich immer darauf zu verlassen, hat man ja dann gegen Leipzig gesehen, immer wirst du nicht in der 90 plus x Minute noch ein Tor schießen. Mhm. Und das kann es auch nicht sein. Also du musst einfach, wenn du 4 Tore schießt, dann musst du ein Spiel auch mal klar gewinnen. Mhm. Das hat geklappt in Hoffenheim, wobei man da auch sagen muss, dass es da auch mal zwischendurch ein bisschen wackelig war. Selbst bei Feyenoord war das 4-0 nicht so klar, wie es am Ende das Ergebnis ausgesagt hat. Ne?
Das war aber ja auch am Ausklang der letzten Saison dann auch schon, dass eben sehr viele Last-Minute-Siegepunkte dabei waren, wo auch vorher das Spiel jetzt nicht unbedingt nach Leverkusener Wünschen dann verlaufen war, dass sie sich dann auch ein bisschen reingezittert haben in die Punkte am Ende. Hast du da schon so, also ich meine, die Meisterschaft brannte nicht mehr an, dazu war natürlich der Vorsprung am Ende zu groß, aber hattest du da schon gedacht, ah, das könnte in der neuen Saison vielleicht auch so eine kleine Problemposition werden?
Ich glaube, muss ein bisschen da tiefer gehen. Also es war ja das Spiel dann gegen Leipzig, was sie 2-3 verloren haben, was sie nie im Leben verlieren dürfen, weil sie in der ersten Halbzeit die Leipziger komplett dominiert hatten. Und da gab es halt wirklich diesen einen kleinen Moment, dieser Kopfball von Kampel, wo sie dann mit dem Pausenpfiff dann das 2-1 kassieren. Und genau diese Kompaktheit hat in diesem Moment gefehlt. Am Ende verlieren sie das Spiel. Und Xabi Alonso wurde dann gefragt, was das jetzt für ihn bedeutet. Er sagt, ja, es war eine lange Zeit, aber jetzt haben wir keinen Rekord mehr. Es ist vorbei. Und da hat er gegrinst. Und ich hatte so ein bisschen so den Eindruck, der war auch irgendwo erlöst, dass dieses, was für uns Journalisten natürlich super war, dieses Gerede von den unbesiegbaren Leverkusenern. Er wurde vor dem Spiel auch von den Kollegen von Sky dazu befragt. Er sagt, ja, jetzt sind sie ja seit 35 Spielen, hat er gesagt, stopp, nee, zweiter Spieltag. Und ist denen so ein bisschen in die Parade gefahren, weil er sagt halt, das, was halt war, ist vorbei. Und da hat er ja recht. Klar, natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, sie gehen jetzt in München in das 30. Auswärtsspiel in Folge, was sie möglicherweise nicht verlieren. Das ist ja auch eine Wahnsinnsbilanz. Das letzte Mal war ja dann in Bochum 34. Spieltag 0-3. Aber zurückzukommen auf deine Frage mit diesen Last-Minute-Toren, das hat sich natürlich alles so entwickelt wie so ein Rausch. Die wollten einfach zeigen, wir ziehen das durch und wir schaffen diese Meisterschaft. Das war ja für sie dann quasi nach dem Erringen der Meisterschaft noch das Ziel, was sie hatten, noch was ganz Besonderes zu schaffen. Und wissen sie auch, da sind manche Sachen, da denkst du ja auch, in Dortmund 97. Minute oder dann gegen Stuttgart 96. Irgendwann haben wir uns ja auch mit Kollegen auf der Tribüne, wir haben uns einfach nur noch angeguckt und haben gesagt, das kann alles nicht sein, was hier passiert. Aber es war schon faszinierend.
Das haben sie auf jeden Fall ja zum Teil rübergerettet jetzt in die neue Saison dann auch. Aber trotzdem die Balance, die du vorhin auch angesprochen hattest, die jetzt so ein bisschen fehlt im Spiel der Leverkusener. Du hattest die Sechserposition ja auch schon adressiert, hattest gerade Xhaka angesprochen, der eben mit dem in Anführungsstrichen falschen Nebenmann dann auch schlechter wird oder zumindest im Moment jetzt auch nicht seine Sahneform abrufen kann. Wen siehst du denn für das Spiel gegen Bayern neben ihm? García, der ja doch ähnlich ist wie Xhaka und von daher mehr in Richtung Spielgestalter, Künstler geht oder tatsächlich ein Abräumer wie Robert Andrich zum Beispiel, der ja auch vor allen Dingen, wenn man mal die Einsatzzeiten sich von ihm anguckt, im Schnitt weniger Gegentore mitkassiert hat.
Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass am Samstag die Mannschaft spielt, die auch in Rotterdam begonnen hat. Also dann mit Andrich wieder in der Startformation, auch mit einem Terrier, der in Rotterdam ein richtig gutes Spiel gemacht hat, mit Boniface auch wieder mit Frimpong und mit Hinkapje. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es gegenüber dem Spiel gegen Wolfsburg die 5 Wechsel, die es damals in der Startelf gab, die gibt es nun jetzt rückwärts Richtung München, respektive dieses Spiels gegen bei Feyenoord. Ich sehe Andrich momentan klar da in der Rolle, weil er natürlich auch im Saft ist. Palacios ist sehr, sehr wichtig, dass er wieder da ist. Aber der hat jetzt nach 2 Monaten, nach seiner Knieverletzung, nach seiner Meniskusoperation, im Anschluss an die Copa America, hat er zweimal 10 oder 20 Minuten gespielt. Hat es ja dann auch gegen Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht mit seiner Vorlage für Boniface. Ich sehe auf die lange Strecke sehe ich Palacios, eigentlich als die klare Eins neben Xhaka, weil er halt auch der Spieler ist, der diese Räume halt am meisten erkennt und zuläuft. Und dazu noch eine unglaublich gute Spielöffnung hat zu seiner Aggressivität, die er ja auch besitzt. Er ist ja auch torgefährlich. Ich sehe, aber momentan finde ich, muss auch für die Stabilität auf jeden Fall Andrich da zurück. Garcia ist ein guter Fußballer, gar keine Frage. Aber vielleicht zu ähnlich, noch zu ähnlich zu Xhaka. Aber das ist, wie gesagt, wir sind am vierten Spieltag oder am fünften Spieltag jetzt der Saison. Ich tue mir da immer schwer, Spieler da schon abzuurteilen, die gerade neu in einen Verein gekommen sind.
Du hast es auch schon gesagt, ein paar Wechsel waren da eben bei. Wechselt vielleicht Alonso momentan auch ein bisschen viel? Ich glaube, 28 Wechsel in den letzten 6 Partien, da hat er natürlich oft schon mal die Startelf durcheinander gewirbelt, eben vielleicht auch wirbeln müssen, wenn man es vergleicht. Kompany ist da ein bisschen dosierter, der hat da einen festen Stamm, der auch wirklich dann spielt.
Wenn man zurückblickt vor einem Jahr, da war ja, hatte Alonso quasi so eine richtige Bundesliga-Elf. Die war immer identisch. Ja, das war wirklich erstaunlich. Ich glaube, bis zum 8., 10. Spieltag waren immer die identischen 11 Spieler. Aber da hat sich natürlich auch was verändert im Laufe der Saison. Und er sagt ganz klar, ich brauche jeden. Wir haben den Kader und du kannst halt nicht nach Rotterdam wieder mit der identischen Elf 2 Tage später auflaufen. Das geht halt heute im Fußball nicht mehr. Gebe ich ihm völlig recht. Und die dann da sind und auch sagen, sie wollen rein, ja, die müssen sich dann natürlich in dem Moment zeigen. Du hast natürlich dann die Möglichkeit, unglaublich von der Bank nachzuwerfen. Und das war ja auch im letzten Jahr Leverkusens große Stärke, war immer die Bank. Ja. Ja. Und das ist auch in diesem Jahr so. Und ich glaube, das ist ein großes Fund, was Alonso hat. Dass ein Mukiele in seinem ersten Bundesligaspiel nach 2 Jahren direkt so ein Eigentor unterläuft, ja, ist sicherlich auch ein bisschen der Spielpraxis vielleicht geschuldet, noch dem fehlenden Verständnis der Spielidee. So ein Junge wie Balancian, der ist 19 Jahre, der macht sein erstes Bundesligaspiel von Anfang an. Das ist natürlich dann für so einen Jungen schade, aber im Fußball verzeiht dir das ja keiner. Die Zeit hast du nicht, da musst du halt, und er hat ja auch gesagt, Alonso hat gesagt, ich weiß, was ich falsch gemacht habe und was ich so nicht mehr machen werde. Er wird aber trotzdem, und das hat er auch klar angedeutet, immer wieder so viel rotieren, wie er meint, es für richtig ist.
Da ist er ja auch für der Trainer. Er sieht ja auch, was dann tatsächlich im Training passiert. Du hast das Training auch sicherlich diese Woche ein paar Mal verfolgt. Hast du da Ansätze erkennen können, was Alonso vielleicht dann auch macht, um diese fehlende Kompaktheit dann wieder herzustellen? War da irgendwas abzulesen?
Ja, ehrlich gesagt bestand die Möglichkeit nicht, weil das Training war geschlossen. Deswegen ist natürlich klar, was auf der Agenda steht, wieder diese defensive Kompaktheit herzustellen. Ne? Und das Gute, was Bayer Leverkusen hat, sie haben keine Verletzten, sie haben keine Gesperrten. Das ist ja auch zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison ein absolutes Herausstellungsmerkmal, dass du den Kader komplett zur Verfügung hast. Obwohl du halt vor 2 Wochen 15 Nationalspieler auf Reisen hattest. Das ist ja dann schon gut, wenn alle dann zurückkommen. Aber das ist ja auch so, dann sind wir wieder beim Thema, dass gerade so ein Alonso vor 2 Wochen, die haben eine komplette Trainingseinheit vor dem Hoffenheim-Spiel gehabt. Und jetzt hat er seit Mittwoch, jetzt hat er mal 3 komplette Trainingstage. Die hatten am Montag ist ja dieses, wie nennt man das, Spielersatztraining. Dienstag war dann frei, so bleiben dir halt 3 Tage, um halt dieses Bayern-München-Spiel vorzubereiten. Das war ja schon richtig vieles für auf diesem Niveau. Und ich glaube, dass man da dann auch die richtigen Maßnahmen finden wird. Also mich sollte es schwer überraschen, wenn die Mannschaft nicht so auflaufen wird wie zuletzt beim 4:0 in Rotterdam.
Auf welche Duelle kommt es denn bei diesem Spiel aus deiner Sicht an? Mal gucken natürlich alle auf Musiala gegen Wirtz, die jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt gegeneinander spielen müssen, aber die natürlich dann auf jeden Fall in ihrer jeweiligen Mannschaft dann einen unheimlichen Impact haben, auch in den letzten Spielen.
Ja, ich denke schon natürlich, klar, du musst Kane im Griff haben. Und du musst die Außen, die schnellen Außen im Griff haben. Und das hat Leverkusen ja eigentlich auch mit Grimaldo und mit Frimpong. Mhm. Und ja, entscheidend wird auch sein, wie gesagt, wie sind die Abstände? Ne? Die Abstände zwischen den Linien und das wird ganz entscheidend sein. Und du wirst nicht viele Chancen bekommen bei den Bayern, mhm. aber die Qualität, um das zu nutzen, das hat ja auch Victor Boniface, der wirklich jetzt nach seiner schweren Verletzung wieder richtig in Form zu kommen scheint, ist ganz wichtig. Es kann natürlich auch sein, dass er so ähnlich wie im Februar bei diesem 3:0, dass er ohne klassischen Mittelstürmer spielt. Ja, da hat er die Bayern ja sehr überrascht mit ihrer mit seiner Aufstellung und hat dann mit schnellen Spielern und anlaufenden Stürmern wie Adli gespielt. Ich denke auch so einen Nathan Teller, der ja dann plötzlich in der Startformation war, hat Bayern ja überhaupt nicht gerechnet. Da muss man bei Alonso immer auf eine Überraschung gefasst sein. Der liest das Spiel anders als wir.
Mhm. Definitiv und wahrscheinlich auch deutlich besser. Der hat ja auch auf höchstem Niveau gespielt und kann das natürlich auch unter Beweis stellen. Hat er ja schon als Meister- und Pokalsiegertrainer. Was erwartest du, wie Bayer dann auch das Spiel angeht? Ballbesitz, zwei Mannschaften, die ja gerne den Ball dann eigentlich haben, aber Leverkusen, die ja auch natürlich im Gegenpressing und im Umschaltspiel sehr, sehr schnell und sehr, sehr gefährlich dann werden können, gerade weil man ja weiß, wie unsortiert die Bayern in der Rückwärtsbewegung sind.
Ja, und genau das Thema Ballbesitz ist ja ganz wichtig. Das hat Alonso auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt. Sie müssen wieder besser bei eigenem Ballbesitz werden. Dadurch gewinnen sie mehr Stabilität, auch in der Defensive. Klar, wenn du den Ball hast, kann der Gegner nichts machen. Und das war halt so ein bisschen auch das Problem in den letzten Spielen. Sie müssen selber ihr Spiel, ihre Passgenauigkeit, ihre Passschärfe durchziehen. Und dann hat jede Mannschaft gegen Bayer Leverkusen Probleme.
Jetzt haben die Bayern ja in der letzten Saison Bayern München eher sehr ausrechenbar gespielt, sehr behäbig. Es war ja zum Teil auch echt langweilig, sich das anzugucken. Jetzt, du hast gesagt, gut, die Gegner haben es auch hergegeben. Ist das ja schon eher ein Offensivfeuerwerk, was Kompany da spielen lässt, weil es der Gegner natürlich auch zulässt, aber auch weil die Spielanlage eine andere ist und weil die Spieler vielleicht auch wieder diesen Hunger entwickelt haben, den sie dann in der letzten Saison einfach nicht haben. Wie siehst du den Gegner Bayern München?
Ja, deutlich besser als in der Rückrunde. Man darf ja eins nicht vergessen, die Bayern kamen damals im Februar hierhin mit 2 Punkten Rückstand. Und das haben die in Leverkusen halt auch immer gesagt. Sie haben bis dahin ihre beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt und hatten trotzdem nur 2 Punkte Vorsprung. Das zeigt ja auch, wie gut Bayern München auch da in der Zeit gepunktet hat. Dann hätten sie das Spiel verloren, wären sie zum ersten Mal in der Saison von den Bayern überholt worden überhaupt. So eng war das damals, ja, dann kam halt dieses 3:0 und danach brachen ja irgendwie bei den Bayern alle Dämme, ne? Also man muss das vorstellen, also dass du dann am Ende 18 Punkte vor ihnen lagst, das klang ja am Ende ja auch ein bisschen nach Selbstaufgabe bei den Bayern. Natürlich haben sie gesagt, wir wollen uns diese Schale zurückzuholen, das ist ja auch ihr Anspruch, das muss ja auch ihr Anspruch sein. Und man hat schon, also auf die Distanz, die Wahrnehmung, dass Kompany das durch eine sehr gute Stabilität eigentlich, vor allen Dingen was die Offensive angeht, ich meine, da wollen wir nicht drüber reden, also was die da vorne aufbieten können, das ist in allen Punkten Weltklasse. Da bedarf es sehr viel Arbeit, um das zu verteidigen.
Leverkusen früher gerne mit einer vollen Hose nach München gefahren. Ich glaube, das ist spätestens seit Alonso da Trainer ist und natürlich auch seit der Meisterschaft. Das erwarte ich jetzt beispielsweise bei diesem Spiel auch nicht, dass Leverkusen jetzt Angst hat vor den Bayern.
Nö, sie haben ja auch in den letzten Jahren immer gut ausgesehen in München. Jetzt muss man auch sehen, es ist zum ersten Mal, dass 7.500 Leverkusener mitfahren. Also das komplette Kontingent haben sie noch nie ausgeschöpft für eine Auswärtsfahrt nach München. Es ist halt alles Teil dieser unglaublichen Euphorie, die hier herrscht. Ne? Und die Früher war es ja nie ein Problem für ein Heimspiel von Bayern ein Ticket zu bekommen. Es ist heute ist nicht möglich. Ne? Und das gilt aber genauso auch für die Auswärtsfahrten. Ich finde, dass 7.500 Fans in München, das ist schon stark, das ist gut. Sollte natürlich auch Oktoberfest und Meister. Aber trotzdem muss man halt festhalten, war halt in den Jahren davor nicht. Ich denke auch, dass die Fans genau wissen, was sie die Mannschaft hat, was die Mannschaft geleistet hat, und das geben sie ja auch zurück. Also das ist absolut so. Und ich, klar, wenn man auch mit vielen Leuten beim Training oder im Stadion spricht, die sagen, egal was in dieser Saison passiert, das letzte Jahr, das nimmt uns halt auch keiner mehr. Ne? Das ist so, und der Kredit, der ist so groß, den sich die Mannschaft und der Trainer und der Verein durch diese unglaubliche Saison im letzten Jahr aufgebaut haben. Ich glaube, es würde ihnen auch keiner übel nehmen, wenn sie dieses Jahr nicht den Titel verteidigen würden.
Aber sie wollen natürlich gerne bis zum bitteren Ende drum mitspielen, das ist klar. Also der Hunger ist definitiv da. Und weil du sagst, diese Auswirkung, die dieser Erfolg dann auch hatte auf die Mannschaft, auf das Umfeld, auf die Erwartungshaltung, ein bisschen auch auf Fernando Caro. Ich meine, der hat ja über Jahre sich immer mal zu Wort gemeldet und hat dann auch Dinge angesprochen, Dinge klar benannt, aber ich zumindest habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, er äußert sich noch mehr und auch noch in einer etwas forscheren, etwas anderen Art. Ich meine jetzt die Attacke gegen Max Eberl natürlich als Höhepunkt, der natürlich gerade uns Journalisten dann sicherlich auch ein bisschen gefreut hat, so ein verbales Scharmützel dann da wieder aufmachen zu können. Aber auch zum Beispiel seine Äußerung in Richtung Supercup im Ausland, das ist ja doch schon eine sehr, sehr forsche Art, die er anlegt, so ein bisschen das Watzke-Syndrom.
Ich sag mal so, Fernando Caro ist eigentlich die treibende Kraft gewesen, dass Leverkusen deutscher Meister wurde. Als er kam 2018, hat er gesagt, ich will deutscher Meister werden. Und er hat das oft gesagt, dass ihm viele dafür belächelt haben, für die Aussage. Ne? Mhm. Er hat gesagt, du spinnst und das schafft ihr nie. Und er hat gesagt, ja, wartet mal ab. Und er hat also diesen Verein, muss man wirklich sagen, aus so einem Dornröschenschlaf erweckt, mit diesem Antrieb, etwas Historisches zu schaffen, und das hat er ja geschafft, das muss man wirklich sagen, dann klar in der Verbindung mit Simon Rolfes. Fernando Caro ist immer einer, der offen seine Meinung sagt und auch dazu steht. Und die passt halt manchen nicht, aber das ist ihm auch egal. Er hat seine Maxime ist, ich brauche keine Freunde, ich brauche Erfolg. Und das zieht er halt dann auch gnadenlos durch. Und bei dieser Nummer Eberl, das liegt halt alles ein bisschen tiefer, diese Geschichte. Da sind wir dann wieder beim Punkt Florian Wirtz. Es gab ja hier im Rheinland, man nannte das ja angeblich diesen rheinischen Talentepakt, die sich die Vereine Köln, Leverkusen, Mönchengladbach und Düsseldorf auferlegt hatten, sich nicht gegenseitig jedes Jahr die größten Talente wegzunehmen. Aber Bayer Leverkusen wollte unbedingt Florian Wirtz und nicht für die Jugend. Der war direkt geplant für die Profis. Und so haben sie es ja auch gemacht. Und da hat Eberl sich ja mächtig aufgeregt darüber, dass Leverkusen hätte diesen Pakt durchbrochen. Aber Fakt ist, dass Eberl genauso am Tisch saß, um Florian Wirtz zu bekommen. Er hat ihn am Ende nicht bekommen. Ja, und das hat dann Fernando Caro sich halt gemerkt. Und natürlich hat es durch diese ganze Nummer mit Jonathan Tah um diesen wochenlangen Hickhack, warum auch immer die Bayern es nicht gemacht haben, das steht mir nicht zu, das zu bewerten, aber es ist ja schon ungewöhnlich, dass ein Transfer eines deutschen Nationalspielers, den man unbedingt haben will, an 5 Millionen Euro scheitert. Ja. Und die Leverkusen haben halt den Bayern immer die Tür bis zum Schluss offen gehalten. Wenn ihr ihn haben wollt, könnt ihr ihn haben, aber zu unseren Konditionen. Ja. Das wusste Tah, das wussten die Bayern, das wussten sie von Anfang an. Aber sie haben halt auch klar gesagt, wenn sie nicht kommen, dann bleibt er eben hier, auch auf die Gefahr hin, dass wir halt im nächsten Jahr keinen Cent Ablöse bekommen. Und da ist Bayer Leverkusen zum ersten Mal von einer eigenen Transfer- und Personalpolitik abgewichen und die besagt, dass die Top-Spieler nicht ablösefrei aus dem Vertrag gehen. Normalerweise hätte man jetzt Tah verkaufen müssen. Das hatte man ihm auch am Anfang gesagt, entweder du verlängerst oder wir verkaufen dich. Aber bei ihm hat man, weil er so eine wichtige Stellung im Verein hat, in der Mannschaft, hat man halt gesagt, okay, das Risiko gehen wir ein, aber dann haben wir ihn zumindest noch ein Jahr.
Auf ihn wird ja auch im Spiel gegen Bayern dann einiges ankommen, hinten in der Defensive, wenn Harry Kane dann Anlauf nimmt, beziehungsweise dann da auftauchen wird. Glaubst du, dass dieser geplatzte Wechsel nach München bei ihm dann gerade jetzt in diesem Spiel irgendwas auslösen wird? Bisher hatte man zumindest leistungstechnisch jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie vor lauter Trauer jetzt überhaupt nicht mehr spielen kann. Er hat ja durchaus gut gespielt.
Also ich hatte die ganze Zeit im Sommer mal immer so eine Geschichte im Kopf, wann verliert Tah eigentlich die Lust auf die Bayern? Weil natürlich er ja auch irgendwo, das hat er ja auch mal gesagt, zum Spielball auch der Vereine wurde. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass Tah jetzt persönlich auf Rache sind. Warum? Er ist im nächsten Jahr ablösefrei und wenn die Bayern ihn wollen, dann können sie ihn jetzt ja immer noch holen. Ne? Er ist also, das muss man auch immer sagen, er hat nicht einmal in der ganzen Zeit, wahrscheinlich wird er gedacht haben, ich habe das auch vor ein paar Tagen geschrieben, als der Spielplan rauskam, gedacht haben, oh, im fünften noch spiel ich gegen meinen alten Verein. Der Verein ist immer noch sein Verein. Ich glaube einfach, dass er so gefestigt ist aufgrund des Erfolges in der letzten Zeit. Er hat sich nie hier im Training hängen lassen, nicht einmal irgendwie sich negativ über Bayer Leverkusen geäußert, ganz im Gegenteil. Das sieht man ja auch an seinen Leistungen. Das ist absolut. Und Tah ist ein absoluter Top-Profi, der natürlich Vorstellungen hatte, möglicherweise auch enttäuscht war, dass es nicht geklappt hat. Aber ihm stehen ja, ab nächsten Jahr stehen ihm ja wirklich alle Türen offen. Ja, also er hat ja auch klar angekündigt da in der SZ, dass er nicht hier verlängern wird, was Leverkusen immer noch gerne machen würde. Aber ich denke nicht, dass es dazu kommen wird. Aber jetzt hat man Klarheit und Leverkusen weiß früh genug, man muss einen neuen Abwehrchef kaufen fürs nächste Jahr. Und das wird dann auch geschehen.
Längerfristigen Vertrag hat ja Wirtz noch, Florian Wirtz. Da wird ja immer vermutet, dass er am Saisonende dann vielleicht den Abflug macht. Steht natürlich alles noch in den Sternen, ist noch nichts unterschrieben irgendwo. Aber die Gerüchte wabern natürlich und man weiß auch, dass die Bayern ihn gerne sicherlich hätten. Und viele auch sagen, Musiala und Wirtz, die müssen mal zusammen in einer Mannschaft spielen. Jetzt hat Julian Nagelsmann ja kürzlich gesagt, ja, können sie gerne, vielleicht ja auch bei Leverkusen. Wie realistisch ist das oder war das jetzt einfach nur ein kompletter Witz?
Ja, 0-0-0, das war ja, er hat ja selber gelacht darüber und ja, wie soll bei Leverkusen 150 Millionen, ich bin jetzt, ja, ich weiß nicht, 130, was weiß ich, für Musiala aufbringen, das ist ja fernab jeder Vorstellungskraft.
Aber siehst du die beiden irgendwann mal zusammen in einer Mannschaft, eben nicht bei Leverkusen?
Ich weiß nicht, wo der Weg von Musiala hingeht, aber der soll ja noch ein bisschen in München bleiben. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Florian Wirtz zu den Bayern geht, weil er weiß genau, auch da ist er dann einer von vielen. Ich sehe seine Zukunft eher im Ausland.
In Spanien wahrscheinlich, bei Real Madrid. Barcelona.
Ja, Kollegen von Sportbild haben ja jetzt auch Arsenal und Manchester City. Dass die alle ein Auge auf den haben, das ist klar. Doch klar. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und der Junge ist so gut, der wird überall auch seinen Weg machen. Ne? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, haben wir auch unter Kollegen jetzt mal drüber gesprochen, sind wir froh, dass wir das Jahr jetzt noch möglicherweise erleben mit Florian Wirtz und die ganzen Dinger. Ob er dann wirklich, er hat keine Ausstiegsklausel, das macht ihn teuer. Leverkusen würde sicherlich gerne nochmal verlängern, aber ich glaube, das ist auch eher unrealistisch. Ne? Aber andererseits, der Florian ist so ein Typ, der fühlt sich halt in diesem Verein unwahrscheinlich wohl. Und da gab es ja jetzt am Sonntag, hat er ja, als er sein Tor geschossen hat, dann hat er hier dann auf dieses Patch gezeigt, wie man ja schön sagt, auf dieses goldene Meisterlogo, wo dann drauf steht, Deutscher Fußballmeister 2023, 2024. Der ist nicht einer, der auf das Vereinslogo, der macht dann so ein besonderes Ding und zeigt, hey, wir sind der Meister. Das sind so Dinge, das macht diesen Florian Wirtz halt so besonders. Ne? Der ist auch, der ist gegen Wolfsburg, war der hatte die meisten, der hatte 25 Zweikämpfe gewonnen. Das ist für einen Spielmacher, das ist ja unglaublich. die meisten Kilometer, wieder knapp 12 Kilometer gelaufen. So viel läuft er in jedem Spiel. Es ist nicht nur der Zauberer Wirtz, es ist nicht nur der Trickser Wirtz. Wenn man mal sieht, wie der gegen Rotterdam, von wo der ankommt und läuft und sein Tor da macht, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ne? Und das macht ihn, finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch besser als Musiala. Ich sehe ihn da noch mannschaftsdienlicher als Musiala. Und so ist er halt vom Typ halt, ne? Der gibt halt keinen Ball auf, auch wenn es mal, wenn er mal zwei verliert oder dreimal der Trick nicht geklappt hat. Der macht das halt beim vierten Mal. Der lässt sich da halt nicht von abbringen. Und das macht den Jungen halt einfach so gut.
Und er hat eben, du hast es eben gesagt, auch das richtige Mindset, um dann eben so ein Spitzenspiel wie das am Samstag dann eben auch anzugehen und die Mannschaft dann trotz seiner jungen Jahre eben auch schon mitzureisen. Also da hinzufahren und zu sagen, hier, wir sind der Meister. Mhm.
Ja, das ist halt so. Das ist, ja, wie sagt man, der scheißt sich halt nichts. Ne? Der ist halt wirklich so, als er kam, da war er noch 16, als er damals zum ersten Mal während der Corona-Zeit ja dann bei den Profis trainieren musste, gab es so eine Szene, da ging es ja darum, 5 gegen 2 und er spielt den Ball, kann das jetzt nur so kurz, und Arangis verliert ihn und Arangis sagt aber, ja, du hast mir den nicht richtig zugespielt, du musst in die Mitte, nee, du hast ihn nicht richtig angenommen, du bleibst in dem, so, ne, also das war Florian Wirtz. Der hat halt, der ist halt so, ne? Der ist halt auch da so klar im Kopf und was sein Spiel angeht. Und man hat ja den Eindruck, der ist ja jetzt noch besser geworden nach der Sommerpause. Also mit was seine Abschlüsse angeht, das war ja manchmal so ein bisschen noch so, dass er noch hätte effektiver werden können. Aber wenn du das jetzt siehst, der verwandelt, nimmt sich wie selbstverständlich mit 21 jeden Elfmeter, der kommt. Das ist schon sehr bemerkenswert.
Und reißt die Mannschaft eben mit. Die Wettanbieter gehen jetzt davon aus, dass am Wochenende das Ding eine klare Sache für die Bayern wird, dass die Rache, wenn man so will, so gut oder so reinkickt, dass sie eben Leverkusen ganz, ganz locker wohl die Grenzen aufzeigen werden. Wenn wir in die Glaskugel gucken oder du in die Glaskugel guckst, was glaubst du, wie wird's ausgehen?
Ich bin ja Gott sei Dank nie bei so Tippspielen oder Tipp oder so einem Schwachsinn, sorry, dass ich das jetzt sage. Das mache ich nie. Und weil ich würde es am Ende sowieso immer vergessen. Ich hätte tippen müssen.
Kenn ich.
Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass die Bayern da klar wegmarschieren in diesem Spiel. Mhm. Und ich glaube, am Ende wird es wie im letzten Jahr ein Remis.
Was dann wem mehr nützt auf lange Sicht?
Ich glaube, erstmal wird es Leverkusen mehr nützen, weil die Bayern nicht wegziehen. Mhm. Das ist jetzt erstmal wichtig, ne? Und dass du dann auch da, wie gesagt, wenn sie halt defensiv stabil sind, haben sie vorne alle Möglichkeiten, immer Tore zu machen. Mhm. Das ist halt das Entscheidende. Aber das eine bedingt halt dann erstmal das andere.
Und wenn wir dann nochmal kurz den Schwenk zu Bayern München machen, jetzt müsstest du dir den Kopf von Bayern München zerbrechen. Das ist natürlich eigentlich nicht deine Aufgabe, aber hier müssen wir es mal kurz machen. Was erwartest du aus der Ferne, wenn die Bayern jetzt tatsächlich verlieren sollten gegen Bayer Leverkusen? Wenn sie knapp verlieren, wenn sie deutlich verlieren, unterm Strich wird es wahrscheinlich egal sein, wenn sie verlieren. Geht's dann da wieder drunter und drüber? Alles, was im Moment toll ist, ist dann wieder in Frage gestellt? Gibt's dann wieder Anrufe vom Tegernsee?
Oh, warum? Ich meine, wenn sie dann...
Das fragt man sich bei Bayern oft.
Ja, aber wir sind so früh in der Saison und bis jetzt hat das ja alles doch ordentlich funktioniert. Kommt natürlich darauf an, wie sie dann spielen, aber es gibt jetzt für mich keinen Grund, dass da jetzt dann wieder eine Krise ausbrechen soll. Warum? Mhm. Sehe ich nicht so, weil ich finde, wie gesagt, aus der Distanz machen die unter Kompanie einen sehr gefestigten und stabilen Eindruck als Team. Und das ist also das, was ich aus 600 Kilometern Entfernung am Fernsehen sehe. Aber die Bayern, die wirken, also man muss ja ehrlich sagen, die haben ja nicht nur die letzte Saison nicht gut gespielt, auch schon die Saison davor. Sind ja am Ende Meister geworden, weil Dortmund zu blöd war. Das wissen sie. Und dann, sie waren halt da. Aber das war ja auch keine Saison, wo sie wirklich vorneweg marschiert sind. Aber man hat jetzt den Eindruck, dass sie jetzt kommen sie wieder in diese Stärke hin, die man eigentlich ihnen immer zugesprochen hat. Und das ist so mein Eindruck aus der Entfernung.
Dann sind wir gespannt. Freuen wir uns auf das Spiel am Wochenende. Mhm. Und ich sage danke, Pippo Ahrens.
Danke für die Einladung.
Und an euch habe ich noch die kleine, aber ziemlich wichtige Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt uns das doch gerne mit in Form von Rezension bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr diesen Podcast konsumiert und wo das mit der Kommentarfunktion funktioniert. Rezensiert ihn, abonniert ihn und sagt es weiter, dass es uns gibt. Das würde uns sehr, sehr helfen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Kennst du das? Du bist morgens in Eile, ziehst schnell dein Lieblingsshirt an, schnappst dir einen Kaffee und zack, ein Fleck. Keine Panik, Persil Discs retten den Tag. Mit ihrer kraftvollen Formel beseitigen sie selbst die hartnäckigsten Flecken. Für tiefenreine Wäsche. Einfach die Disc in die Trommel werfen. Und der Rest? Das macht deine Waschmaschine. Weil du immer dein Bestes gibst. Probier jetzt die besten Discs von Persil. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.